Hallo und willkommen beim Kein Brot, nur Spiele Podcast. Ich bin die Jenny und ich frage heute den Addis aus, wie es denn so auf der Gamescom war. Hallo Addis.
Hi Jenny und hi da draußen.
So, ja, wie war's denn?
Ist das jetzt die eine Frage für den gesamten Podcast? Wie war's denn?
Ja,
Alles gut?
wie war's denn? Nein, ich kann ja danach noch weitere stellen.
Ja, es
Darf ich
war.
nur eine stellen?
Das ist abgezählt. Du hast
Oh,
fünf
oh.
Fragen für die gesamte Zeit. Nein, Quatsch. Ja, sehr, sehr schön war es. Sehr, sehr stressig in gewohnter Manier. War jetzt das dritte oder vierte Mal, glaube ich, dass ich auf der Messe war. Mit der Funktion als Berichterstatter.
Warst du schon privat?
Ja, ein, zweimal. Das war aber noch vor Corona, also bevor es dann so richtig abging. Und dann auch erstmal pausiert wurde, das rein digital war. Das heißt, ich war schon ein bisschen im Flow, als ich dann dieses Jahr wieder Fluenzim bin.
Ein alter Hase.
Ein alter Hase, ja. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe das schon Flo und den anderen, die wir da getroffen haben, auch erzählt. Ich hatte, glaube ich, nie das Gefühl, eine Gamescom zu haben, bei der ich so viele tolle Spiele vor Ort anspielen durfte, auf die ich richtig, richtig Bock hatte. Lustigerweise hatte ich das Gefühl, das passt so gar nicht unbedingt zu der Resonanz, die jetzt beispielsweise so eine Opening Night Live bekommen hat. Ja, also dieses, ne, es gab ja immer bei der alten E3, gab es irgendwie die großen Ankündigungen, ne, das und das kommt jetzt, und dann gab es die Presseberichte, ich habe das und das gespielt. Ich weiß noch, wenn ich früher Hefte oder so gekauft habe, da war ich immer auf beides sehr hyped. Und ich muss sagen, was das Letzte angeht, also dass wirklich Sachen anspielen können als Pressevertreter oder natürlich auch als Consumer, wenn man gewillt ist, da ein paar Stunden anzustehen für manche Titel. Das war schon sehr, sehr E3-like. Also da waren richtig, richtig große Klopper dabei dieses Mal. Aber die Ankündigungen so drumherum, hatte ich das Gefühl, die waren so ein bisschen zerstreut.
Okay.
Ja, weil wir, also es gab ja diese Opening Night Live, die wir dann irgendwie dann aus dem Biergarten quasi verfolgt haben. Und dann hattest du schon gemerkt, so wie diese gesamte Berichterstattung irgendwie zerfasert, ne? Du hattest erstmal diese Kirby Direct irgendwie am Nachmittag davor. Dann gab es diese Ankündigung zu Silksong, dass es dann aber nochmal einen Stream gibt am Donnerstag oder Freitag müsste das gewesen sein. Also am Gamescom Donnerstag, glaube ich. Ne? Und dann kam nochmal Xbox mit zwei sehr, sehr großen Streams irgendwie verteilt, wo sie dann unter anderem das Release-Datum für ihr Handheld angekündigt haben. Das war so ein bisschen zerfasert, hatte ich das Gefühl. Es war jetzt nicht diese eine Hype-Show wie bei der E3, wo so ganz viel zusammenkommt. Aber in Summe war das doch eine sehr volle und auch sehr vollgepackte Woche. Also, wenn ich dir jetzt sagen würde, Saxon kommt am 4. September und der Xbox-Handheld kommt am 16. Oktober und wir kriegen ein Kirby-Spiel im November und wir kriegen noch ein neues Lego-Batman-Spiel, das super cool aussieht, und Flo kriegt endlich Vampire the Masquerade 2
Nein,
und,
nicht nur
und.
Flo.
Und du auch, genau. Natürlich auch alle anderen Fans.
Nur wir.
Na, da war schon eigentlich in Summe sehr viel dabei, wo ich dann nochmal rückblickend gesagt habe, okay, bei der direkten Nachlese der Opening Night Live, da waren wir eher so ein bisschen underwhelmed, wie man so schön neudeutsch sagt. Und am Ende war dann doch sehr viel dabei, was eigentlich ganz interessant war.
Ja, komisch. Warum machen die das so hypelos? Also, es ist ja eigentlich nur eine Stilfrage, ne? Also, ob du dir jemanden hinstellst, der sagt, hier kohärente Show quasi, das ist unser Ding, oder, ja, hier, Kumpencontroller.
Ja, ich weiß nicht, was da so genau die Logik dahinter war. Also gut, Nintendo macht ja immer sein eigenes Ding, ne? Also die Direct werden sie einfach terminiert haben nach ihrem Gusto. Beziehungsweise wollten sie dann auch sagen, du kannst Kirby Air Riders auf der Gamescom spielen. Das heißt, die mussten das ja im Vorfeld irgendwie ankündigen. Ja, warum Xbox diese Ankündigung mit dem Handheld nicht in die Opening Night Live packt? Wahrscheinlich wollten sie, dass die Aufmerksamkeit bei sich haben. Ja, und dann wird es so ein bisschen Spekulation. Ne? Silksong, das Release-Datum hätte man ja auch super easy da am Dienstag schon droppen können.
Ja.
Aber dann denkt, wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, brauchen wir nicht. Das ist sowieso, alle sind so hyped. Wurde kurz spekuliert, ob es ein Shadow-Drop wird. Und dann dachte ich, ui, 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 stell dir vor, du stellst dich da 4 Stunden an, um Silksong zu spielen. Dann ist es ab jetzt erhältlich.
Oh. Oh, ich glaube, da würde ich einfach schreien. Das
Ja,
wäre
das
aber auch
ist.
schon hardcore, wenn sie es dann auch so machen. Also, dass sie überhaupt die Möglichkeit geben, Weiß ich nicht. Also stell dir mal vor, du stehst da und bist der Publicity-Mensch für Sick Song und dann stehen da Leute 4 Stunden und du weißt einfach, in 23 Stunden wird das Ding veröffentlicht. Jeder, der jetzt hier ansteht, ist ein Vollidiot. Sie wissen es nur nicht. Und du könntest das verhindern. Ich weiß nicht, ob dir da nicht der Gedanke kommt, vielleicht sollten wir das unterbinden. Oder es gibt richtig einen Shitstorm. Also ich weiß nicht, ob das einer ernsthaft machen würde und dann nicht denken würde, dass alle, die in dieser Schlange standen, das Ding dann einfach nicht mehr kaufen wollen, weil es so asozial ist. Ob es dann mit Absicht einfach ein Keyseller oder so. 3 Euro mehr kriegst du nicht.
Das ist, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja.
Sehe ich nicht als gute Publicity.
Ob man nicht sogar eine moralische Pflicht hat, irgendwie dann da einzugreifen, dass die Leute da nicht so leiden, umsonst durch die Füße von stehen.
Kommt da der Typ, der nur so ein Fass trägt, dieses Ende naht, glaubt ihnen kein Wort, zum selbstgemalten Schild, was will er denn?
was ist los?
Wenn ich will nur Sex-Song spielen. Ja, genau. Ja. Nee, ja, okay. Ja, ist interessant auf jeden Fall, dass das so unterschiedlich wahrgenommen wird. Und vor allem, oft höre ich eigentlich eher dieses, ich war dort und es ist gar nicht so hypig, wenn man es dann selber spielt. Und du erzählst jetzt genau das Gegenteilige so. Ihr hättet ruhig mehr hypen können, so. Ihr habt underhyped. Das sind jetzt Worte.
Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die kannst du nicht so gut hypen, ne? Wenn ich so überlege, ja, gut, so ein Controller-Ankündigung oder so, aber also wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel super hyped, das greift jetzt schon ein bisschen vorweg, auf Ninja Gaiden 4, weil ich die Reihe total cool finde. Ich habe jetzt auch nochmal nach der Gamescom, Stichwort gehypt sein, dann nochmal Ninja Gaiden Black angefangen, also Ninja Gaiden 2 Black, das jetzt Anfang des Jahres rauskam, dieses Remake, Remaster Zwischending, weil ich da so Bock drauf hatte. Und das ist natürlich, das kannst du mit einem Hype, mit einem Trailer und irgendwie so einer Ankündigung, dann kommt's, kannst du das natürlich ein bisschen am Bildschirm erzeugen, aber dieses Gefühl danach, boah, ich hab's gespielt und es ist wirklich richtig gut, das hypt mich jetzt. Du sollst ja auch nur ankündigen, was du halten kannst, und du weißt ja, es werden nicht alle 400.000 Leute, oder was haben sie heute gemeldet, 370.000, die auf der Gamescom sind, dein Spiel spielen können, rein logistisch.
Schwierig, ja.
Das heißt, das ist natürlich eine schwierige Erwartungshaltung, die da auch mitschwingt. Aber deswegen war es, glaube ich, so ein zwiespältiges Ding, ne? Vor Ort sein, super cool. Und da muss man ja schon sagen, es ist ja der Vorteil, wenn man als Pressevertreter oder Vertreter von Podcasts und Content Creator und wie auch immer da rein kann. Und dann hat man natürlich auch einfach sowas wie Termine, bei denen man eben nicht anstehen muss, sondern triffst du dich halt mit dem Publisher und kannst sagen, jo, wir spielen jetzt das Spiel und schau mal, was dabei rumkommt. Ja, und das macht es natürlich auch möglich. Also ich glaube, das Pensum, was ich jetzt hier in 2 Tagen abgerissen habe und was Flo ja auch abgerissen hat, das hätten wir jetzt als Consumer irgendwie mit Anstehen und allem, hätten wir einen Bruchteil davon geschafft.
Ja. Ja, das ist ja ein tolles Thema. Du hast also Pressetermine gehabt. Möchtest du davon erzählen? Du hast jetzt eh schon gesagt, dass du Ninja Gaiden gespielt hast. Willst du damit gleich anfangen oder hast du eine Reihenfolge?
Das kann ich gern machen. Also ich habe jetzt so die Tage grob aufgeteilt. Aber ich kann eigentlich gern mit Ninja Gaiden einsteigen. So ein bisschen vielleicht machen wir mal die Aufteilung, wo ich rumgelaufen bin, was ich mir von mir aus quasi nochmal angucken wollte und dann welche Termine ich wahrgenommen habe. Ich war da sehr, sehr gehypt drauf. Sie haben es ja Anfang des Jahres angekündigt. Und das entsteht in Zusammenarbeit mit Platinum Games. Also das macht Team Ninja mit Platinum Games zusammen. Und das wird aber von Xbox gepublished, produced. Also ist quasi so ein Dreigestirn, was da irgendwie involviert ist. Und ich weiß nicht, wie vertraut du mit den Platinum Games Spielen bist.
Es sagt mir was. Also es ist berühmt genug, dass ich jetzt sage, das habe ich schon mal gehört.
Also sie haben irgendwie, die Studiostruktur habe ich nie ganz durchblickt, aber die haben auf jeden Fall verschiedene Teams, die an verschiedenen Sachen arbeiten. Und eine Sparte von denen war halt immer berühmt für sehr, sehr gute Actionspiele. Also so ein Metal Gear Revengeance auf der 360 war so ein Thema, oder auch Astral Chain, was sie gemacht haben für Nintendo. Sie haben allerdings auch so Sachen produziert wie Babylon's Fall. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das war so ein Square Enix Live Service Action Gedöns, das irgendwie so komplett versandet ist.
Ja, das sind genau die Sachen, die mich schon vorher nicht so interessieren, muss ich dann immer leider sagen.
Ja, genau.
Hier, Bayonetta könntest du mich mitkriegen, weil ich gerade mal nachgeguckt habe. Das kenne ich. Alle Bayonettas. Star Fox ist auch ja was. Nier Automata. Schon ein paar dabei, ja.
Genau, sie sind auf jeden Fall bekannt für sehr, sehr gute Actionspiele. Aber man muss immer so ein bisschen schauen, wer macht das jetzt eigentlich und wie fühlt sich das jetzt eigentlich an. Und deswegen wollte ich mir das unbedingt selber anschauen. Und ich kann Entwarnung geben. Also es ist kein Babylon's Fall 2.0. Das ist ein richtig, richtig gutes, super brutales, schnelles Actionspiel. Ja, wo der ein oder andere Tropfen Blut so über den Bildschirm fließt. Und es hat so eine sehr eigene Anime-Optik, die mich so ein bisschen auch an Astral Chain erinnert hat. Und ich glaube, es ist auch dieselbe Engine, die sie da benutzt haben. Also irgendwas Internes. Und es läuft richtig, richtig flüssig. Also wir haben es da auf diesen Xbox Series Dev Kits gespielt. Und das war ein sehr stabile 60 Frames. Ja, also Ninja Gaiden hat halt so einen sehr, sehr eigenen Spielstil, weil es halt nicht so ein Devil May Cry ist. Es ist auch kein Souls-like, sondern es basiert halt auf so superschnellen, fast schon ruckartigen Ausweich- und Kontermanövern. Und es spielt sich, ich vergleiche das immer so, wenn du so ein Prügelgame wie Street Fighter nimmst und das dann so in 3D machen würdest. So fühlt sich das ein bisschen an. Dass du da einfach sehr, sehr, ja, sag ich mal, gezielt auch deine Kombos ausführen musst, um da den maximalen Schaden zu erzielen. Also macht super viel Spaß, bin ich sehr, sehr hyped drauf und ich glaube, im Oktober kommt es raus. Der kann nicht früh genug kommen, da will ich auf jeden Fall direkt am ersten Tag da mal reinspielen und dann schauen, was so das Gesamtpaket hat. Also die Demo war schon sehr gut und sie war, hatte einen heutigen Endboss, der hatte einen zweiten Lebensball. So, was macht man nicht? Das ist ja unanständig. Ich dachte schon so, warum hängen die denn alle bei diesem Boss? Ich habe den jetzt irgendwie beim zweiten Try doch fast geschafft, so direkt. Und dann kam der zweite Balken.
Ja.
Und dann standst du da halt noch ein paar Minuten länger. Aber das war sehr, sehr cool.
Ja, aber das ist schön. Da kann man sich dann richtig brüsten, dass man in der Zeit, die man hatte zum Spiel, in den Boss dann gelegt hat vielleicht oder auch nicht. Ja, cool. Ja, genau. Nice. Und im Oktober schon. Also es kommen ja doch noch recht viele Spiele auch dieses Jahr dann raus. Also das ist schon mal schön für den Winter.
Ja, total. Total. Ja, allein, also wir müssen da nochmal irgendwie, glaube ich, einen separaten Cast zu machen. Aber ich habe das Gefühl, so ein unfassbar starkes Spielejahr geworden. Oder wird starkes Spielejahr werden, auch in der Rückschau. Und ich finde irgendwie schön, dass es jetzt nicht dieses eine Spiel gibt, das so alles überragt wie so ein GTA oder so, sondern dass einfach sehr, sehr viele Hochkaräter nebeneinander stehen.
Ja, und unterschiedliche Sachen.
Insofern mal schauen, was da jetzt am Ende bei rumkommt. Ich gehe vielleicht einfach mal so ein bisschen auf der Liste weiter. Was ich mir unbedingt anschauen wollte auf dem Showfloor, was ich dann auch mir ansehen konnte, war Pragmata. Ich weiß gar nicht, ob du die Ankündigung damals mitbekommen hast. Das war bei einem Capcom-Showcase oder bei einer Sony-Präsentation. Irgendwann kam auf einmal Pragmata. Das als neue IP von Capcom.
Mhm.
So eine Sci-Fi-IP.
Ja.
Das Setting ist super, super crazy. Also die Idee ist quasi, dass du ein menschlicher Astronaut bist, der irgendwie auf dem Mond in einer Raumstation sich aufhält. Und du wirst begleitet von so einem, auf den ersten Blick kleinen Mädchen, das aber ein Android ist. Das heißt, die hat halt mechanische Fähigkeiten. Die braucht auch anders als du keinen Raumanzug, um da zu überleben. Und das Spielkonzept von Pragmata ist so, dass du Gegner hast, die sich auf dich zubewegen und mit deinen normalen Waffen kannst du denen kaum Schaden zufügen. Was du aber machen kannst, ist die hacken.
Okay.
Und dafür, das heißt, sobald du einen Gegner anvisierst, erscheint oben rechts im Bildschirm wie so ein Raster und da musst du mit den Controller-Sticks beziehungsweise mit den Eingabetasten rechts, also bei dem Xbox-Controller wäre das jetzt X, B, Y und A, musst du quasi dann dieses Raster durchgehen, um ein bestimmtes Muster zu erzeugen.
Handy entsperren quasi, kann ich mir das vorstellen.
Genau, wie Handy entsperren. Ne? Wenn du so ein, oder wie früher, wenn man irgendwie so Schieberätsel hatte oder sowas. Mhm. Manchmal haben das ja Kinder oder so. Und darüber hackst du den dann. Und wenn er gehackt ist, erleidet er deutlich mehr Schaden. Das heißt, und das läuft also aber alles in Echtzeit ab. Das heißt, du musst quasi dich bewegen im Raum, gucken, okay, was geht ab und gleichzeitig gucken, dass du irgendwie eine relativ effiziente Art findest, diesen Roboter zu hacken, weil es gibt auch immer so kleine Extras. Ne, du kannst zum Beispiel durch einen richtigen Hack nochmal einen zusätzlichen Schadensbonus dir verdienen oder einen Abwehrbonus dir verdienen, den du an einer anderen Stelle nicht bekommen würdest, wenn du es nicht genauso machst. Am Anfang dachte ich so, okay, wie soll das denn funktionieren? Jenny, das ist richtig, richtig cool.
Echt? Das klingt nur stressig eigentlich.
Ja, es ist auch stressig, aber es ist richtig, richtig cool, weil es war das Spiel von der Gamescom. Also ich würde auch sagen, es ist war ein kleines Highlight für mich, weil es einfach was ganz anderes war.
Hm.
ne, wir haben ja nicht so oft tatsächlich so große spielerische Sprünge, würde ich behaupten.
Das meiste ist doch, hier, guck mal, der 17. so, nur mit ein bisschen anders. Also es ist leider so.
Ne, oder wie viele Souls-Likes. Also allein bei der Opening Night Live wurden wieder irgendwie 8 Souls-Likes angekündigt, gefühlt aus verschiedensten Ländern und so. Und das ist natürlich alles cool, aber man merkt ja immer ganz klar die Vorgaben. Und da habe ich das Gefühl, bei Pragmata, das ist mal wirklich was komplett Eigenständiges. Also klar gibt es Third-Person-Action-Shooter und klar gibt es auch Puzzlespiele, aber auf die Idee, das so zu kombinieren, musst du erstmal kommen.
Und das heißt, du rennst jetzt quasi erstmal im Kreis, versuchst den Gegner zu hacken und dann erst machst du Schaden? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also, weil der wird ja nicht warten, bis du fertig bist.
Ganz genau, du musst den ausweichen parallel. Du musst halt schauen, dass du dich so, also sie bewegen sich relativ langsam, muss man sagen.
Okay.
Sonst ging das auch gar nicht. Das sind halt wie so Sicherheitsroboter, die so sehr, sehr langsam auf dich zukommen. Ich bin mal gespannt, wie sie das dann über den kompletten Spielverlauf auch ausdehnen. Du triffst natürlich auch, oder zumindest habe ich jetzt in der Demo keinen einzigen anderen Menschen getroffen auf dieser Raumstation. Ne? Es kann natürlich sein, dass die verlassen ist und du da, es gibt ja wie bei Dead Space oder so, ne, dass du einfach dich auf einem verlassenen Ding befindest. Aber es wird auch interessant zu sein, wie sie das mit der Story verweben. So oder so auf jeden Fall im Blick behalten. Ich glaube, 2026 soll es rauskommen. Release-Datum ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Aber ist auf jeden Fall so ein Game, wo ich sage, ey, richtig, richtig cool, dass man da auch so früh mal die Möglichkeit hatte, das anzuspielen.
Meinst du, das trägt ein ganzes Spiel durch? Also es klingt super cool, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es dir nach, kommt halt drauf an, wenn es so ein 80-Stunden-Klopper ist, ob mir das dann wirklich 80 Stunden Spaß macht. Also war das wirklich so, dass du sagst, geil, das spiele ich jetzt einen ganzen Shooter durch?
Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie so die Varianz dieser Puzzle ist. Also es darf sich natürlich nicht abnutzen, wie so die Gegnervarianz ist und auch so ein bisschen, ja, wie weit die Story einträgt. Also ich finde, die Grundidee ist erstmal sehr, sehr cool.
Ja.
Aber ob das, also ich hoffe auch eher, dass es so eine Erfahrung ist, die sich so im Bereich 12 bis 15 Stunden bewegt.
Dachte ich auch.
Wobei ich da relativ optimistisch bin, weil die meisten Capcom-Spiele ja mit Ausnahme von Monster Hunter jetzt nicht so ewige Klopper sind. Ne? Also wenn du auch an die Resident Evil-Spiele denkst.
Ja, es ist halt dann einfach fertig. Ne? Die haben was zu erzählen und gut ist und das klingt wie ein Spiel, das das dringend bräuchte, damit ich nicht irgendwann da sitze und mir denke, ja, ich weiß. Ach, guck mal, hacken und schießen. Also es ist glaube ich, was super cool ist. Wie du sagst, 12, 14 Stunden und danach nervt's.
Wahrscheinlich. Aber ich bin mal gespannt. Pass auf, dann machen wir doch jetzt mal, jetzt ist es ja eh so ein bisschen
hoppeldi-hopp.
Hoppeldi-hoppel, aber dann passt das jetzt ganz gut. Ich habe nämlich noch ein zweites Capcom-Spiel gespielt.
Ja, guck. Wir kriegen schon Überleitungen, das schaffen wir.
Ne, genau. Ich habe leider, wir haben Resident Evil nicht geschafft. Also das war so überrannt, selbst an dem Mittwoch, der ja eigentlich Fachbesuchertag ist, war da so viel Andrang, dass wir es da nicht hingeschafft haben, leider, irgendwie zeitlich. Und am Samstag haben sie dann irgendwie Schlangen gezeigt, die einmal um die Kölnmesse herumgingen, gefühlen.
Das ist eine andere Diskussion, warum er das macht einfach.
Ja, Respekt an die Leute, die diese Ausdauer mitbringen. Ich habe es nicht geschafft.
Ich wünsche dir, der ganz hinten stand, dass du es irgendwie geschafft hast, das Spiel noch zu spielen. Dass du genug Ausdauer hattest, bis die alle vor dir dehydriert zusammengebrochen sind und über ihre kalten, toten Körper zu diesem Controller gestiegen bist. Das wünsche ich dir.
Ja, the Resident Evil is the Zombies We Became on the Way, oder? Yes.
Ja, es ist, also wer auch immer da so resilient auch ist und so hoffnungsfroh, der hat es irgendwie schon verdient. Also,
auf jeden Fall.
Naja, gut. Ja, schade. Das ist doch jetzt ein guter Punkt, um einen Shoutout zu machen. Wären wir größer und hätten wir mehr Zuhörer, dann hätte uns Capcom auch sicher einen Termin für Resident Evil gegeben zum Anspielen. Also na, wenn ihr das nächste Mal hören wollt, wie es ist, weil Adis leider nicht die Zeit hatte zu warten, bis alle vor ihm verstorben sind, müsst ihr uns liken und weitergeben, auch gerne anderen erzählen. Einfach so im echten Leben. Ihr müsst uns Sternchen geben, ihr müsst uns abonnieren. Was euer Podcast-Distributor so hergibt, drückt Knöpfe. Ne? Jetzt habe ich das auch gesagt, habe eine Stelle gefunden, dann darf Adis jetzt weiter erzählen.
Genau, spread the word. Ja.
Ja.
Genau, das zweite Game, was ich bei Capcom angespielt habe, war Onimusha, Way of the Sword. Lustigerweise mit einem Xbox-Mitarbeiter da ein kleines Gespräch dann noch geführt. Und dann meinte so, ja, ich kannte die Marke gar nicht. Hat es eigentlich irgendwas mit, Ghost of Tsushima oder so zu tun? Ich so, nee. Onimusha ist so eine alte Resident Evil Spin-Off, wo sie dann irgendwann mal was Eigenes draus gemacht haben, als sie sich quasi die Frage gestellt haben, wie wäre Resident Evil mit Schwertern. Das war jetzt eine sehr kurze und sehr lineare Demo. Vom Spielgefühl her irgendwas zwischen Souls-like und herkömmlichen Action-Spiel. Also nicht so schwer, nicht so anspruchsvoll wie ein Souls-like, aber mit ein paar Eigenheiten, die insbesondere den Schwertkampf betreffen. Also ihr habt einen sehr, sehr großen Fokus auf Klingenwaffen, beziehungsweise konnte ich jetzt in der Demo auch nur mit Schwertern spielen. Und dann geht es halt viel darum, die Klinge richtig zu parieren, richtig abzuleiten und dann eben entsprechend schnelle Konter durchzuführen. Also es war nicht wirklich ein Sekiro, die Kamera ist auch näher dran. Das hat einen sehr, sehr eigenen Spielstil gehabt. Also ich bin da mal gespannt, wie so das fertige Produkt ist. Ich fand die bisherigen Onimusha-Spiele eigentlich alle ziemlich cool. Ich finde, da gab es auch ein paar ganz interessante Mechaniken drin und diese Idee, dass man sich halt in einem alten, traditionellen japanischen Setting bewegt, das dann mit Dämonen noch untersetzt ist und eben mit Klingen kämpfen und so sehr stark duellbasierten Kämpfen. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Und ja, wird einfach mal interessant sein zu sehen, wie so Capcoms Take mit der eigenen Engine, mit der AI-Engine, die sie ja auch bei Resident Evil einsetzen unter anderem, wie dann so Capcoms Take sein wird auf Nahkampf und so tatsächlich Nahkampffokus jetzt mal aus abseits von Street Fighter 6, sondern so wirklich in einem Third-Person-Action-Spiel, ja, auf jeden Fall im Auge behalten, würde ich sagen. Auch ein kleines Messer-Highlight an der Stelle. Capcom hat gut abgeliefert dieses Jahr.
Nice. Ja, gut, cool. Ja, dann kannst du noch mal so eine hervorragende Überleitung bringen oder ist it now for something completely different?
Na, ich überlege gerade noch, was ich noch sagen könnte. Ne, es gibt ja nicht nur Resident Evil, es gibt ja auch noch Silent Hill.
Ja.
Als Horrormarke.
Das ist ja quasi das Gleiche, bloß anders. Völlig. Das andere Ding.
Genau, aber wir bleiben im japanischen Setting. Ich konnte mir eine kurze Videopräsentation zu Silent Hill F ansehen. Hast du das im Blick oder ist das gar nicht so deine Marke?
Ich habe ein kleines Kind. Ich habe nichts im Blick. Ich gucke ab und zu, was ich spielen kann und freue mich. Ich will mich überhaupt nicht hypen. Und nein, so, ich liebe Horrorfilme und ich liebe Horrorspiele, aber ich kann sie nicht spielen. Ich bleibe irgendwann stehen und sage mir, ich weiß, da hinten ist ein Jumpscare und ich gehe da doch nicht hin. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich gucke sehr gern Leuten zu, die Horrorspiele spielen. Ich werde niemals ein Silent Hill spielen, weil ich mich einkacke. Ich kann nicht. Das ist was anderes, wenn ich einen Film gucke und ich werde mit Horror berieselt, wo ich mich nicht wehren kann. Oder ich gehe aktiv wohin, wo ich mir denke, ich weiß ganz genau, dass die Tür gleich aufgeht und es kommt mir was ins Gesicht gesprungen. Das mache ich nicht, ich bin doch nicht bescheuert. Also, weiß nicht. Ich kann es nicht. Also nein, ich habe sowas nicht auf dem Schirm, weil es mir nichts bringt. Leider, okay. Weil ich eigentlich die ganze Serie sehr geil finde. Ich wünschte, ich könnte es spielen, aber ich krieg's nicht hin.
Also das ist ja so ein kompletter Reboot, könnte man sagen. Weil Silent Hill ist ja basiert. Also ist natürlich eine japanische Marke, die aber immer meines Wissens nach eigentlich in den USA dann gespielt hat. Also auch dieses Dorf Silent Hill soll ja irgendwo im mittleren Westen quasi sein.
Es ist natürlich alles eine erfunden und so eine stilisierte Sache, aber es soll auf jeden Fall irgendwie diese amerikanische Kleinstadt-Flair einfangen, ja. Also es ist deutlich nicht asiatisch, sagen wir es
so. Genau, so würde ich das auch sagen. Und das ist jetzt halt ein Sprung, weil es halt deutlich asiatisch ist. Also auch dieser Film, den sie ja gezeigt haben, zeigt im Grunde, wie die Protagonistin, die ja eine relativ junge Frau ist, sich durch so eine Tempelanlage bewegt.
Tempel im Sinne von japanische Tempel. Wir haben hier unsere Bögen und sowas.
Genau, genau.
Hab bei Tempel erstmal Indiana Jones im Kopf. Okay, das ist schwierig. Ja. Das
ist noch der Indiana Jones-Cast. Ja, genau.
Ja, das ist völlig recht.
Also, es ist so eine, so klassische buddhistische Tempelanlagen, wie man die irgendwie auch aus Japan eben kennt. Ne? Mit viel Wasserspiegelung haben sie da gezeigt. Ne? Das war halt sehr, sehr finster draußen. Das heißt, du siehst einfach den Mond im Wasser und das ist so eine einzige Lichtquelle.
Guck, was unsere Engine kann.
Ja, lustigerweise war die Perspektive, die sie da gezeigt haben, First Person. Es gab wohl auch ein paar Hands-on-Termine wo es jetzt auch schon Berichte darüber gab, da war es aber Third Person. Also das eigentliche Spiel findet dann nicht in dieser Ego-Perspektive statt. Deswegen wird das wahrscheinlich eher so ein Mood-Trailer gewesen sein, so nach dem Motto, guck mal, das ist das Setting, das ist die Stimmung, auf die wir dich einladen wollen. Und das war schon super, super creepy. Aber es hatte jetzt nicht diesen Jumpscare-Effekt auf mich, sondern es wirkte eher einfach sehr befremdlich. Auch die Kreaturen, die sie so gezeigt haben, wirkten einfach sehr entstellt und sehr befremdlich. Und ich kann null einschätzen, wie viel sie da jetzt mit Jumpscares arbeiten, so. Wenn man das vergleicht mit den bisherigen Silent Hill-Spielen, die sind ja tatsächlich, die setzen ja eher auf diesen psychologischen Horror, ne? Dass du dich einfach die ganze Zeit komisch fühlst und so. Und weniger darauf, dass du um die Ecke gehst und dann steht da jemand und springt dich an.
Das bringt auch nichts. Das ist ja auch schlimm. Es könnte ja mal jemand kommen. Nein, aber das eigentlich finde ich das auch geiler, diesen Mut, wenn das so eklig ist. Wenn du das Gefühl hast, die ganze Zeit Dir haucht jemand in den Nacken sozusagen. Also das machen sie schon sehr gut. Das war ja bei Silent Hill eh immer so, dass die ganzen Figuren eher, ich fand viele so tragisch auch teilweise. Also es war nicht nur im Sinne von, guck, das ist ein Monster, sondern es war irgendwie, alle waren so auf so eine Art entstellt, wo du dir immer denkst, ach Mensch, das ist auch irgendwie Kacke für dich, ne? Also, weiß
nicht. Ach Mann. Doof für dich.
Ja, es klingt, ist jetzt sehr, meine Poesie habe ich heute zu Hause gelassen. Ja, aber der macht auch, ich weiß nicht, das ist alles so, ja, es ist so albtraumhaft. Also erstens ist es traumhaft und albtraumhaft. Das ist alles irgendwie komisch immer. Und das finde ich, ist die Essenz dafür. So wo Resident Evil ist, guck mal, Schlobbermonster in dein Gesicht schießt tot. Du hast wenig Möglichkeiten, es tot zu schießen. Aber wenn, dann platzt es schön, ist Silent Hill eher dieses, da musst du jetzt durch, das ist jetzt schlimm. Einfach nur ein Vibe.
Auf jeden Fall. Und was man ja auch immer sagt, dass du bei Resident Evil steuerst du ja in aller Regel, oder zumindest im Großteil der Spiele, irgendwelche ausgebildeten Leute. Ne? Ja. Also wenn man jetzt so an Leon denkt oder sowas, das sind Leute, die können mit einer Waffe umgehen. Und deswegen nähern sie sich auch so einem Monster natürlich anders, ne? Irgendwie mit einer polizeilichen, militärischen Ausbildung. Und bei Silent Hill sind die Protagonisten ja meistens einfach irgendwelche Leute. Und entsprechend hakelig ist dann vieles von dem, was die so machen, auch. Weil, ne, stell dir mal vor, du oder ich müssten uns jetzt auf einmal zur Wehr setzen gegen so einen Pyramid Head. Ja, wie würden wir das machen?
Ja, gar nicht. Ich würde einfach versuchen zu diskutieren und sterben. Nein, es ist, noch dazu ist es halt ein persönlicher Horror. Also jedes Silent Hill war ja bis jetzt immer das Narrativ irgendwie, dass das eigentlich die Psyche des jeweiligen Protagonisten ihm da Sachen entgegenknallt, oft. Also das kann man ja tot interpretieren. Und ja, ich habe mir viel darüber nachgelesen und angeschaut, auch wenn ich es nicht spielen kann. Aber es ist ja dein persönlicher Horror. Also da wäre ich auch, glaube ich, unfähig. Also das finde ich eigentlich eher passend zum Narrativ, dass du dich in die Figur einfühlst, die sich nicht wehren kann, was den Horror auf eine ganz andere Ebene bringt. Also ich würde auch lieber mit dem Schwert in der Hand sterben, als einfach mi in der Ecke, aber wahrscheinlich ist Letzteres das, was mir blüht in so einer Situation.
Man könnte natürlich auch ein Auto nehmen und wegfahren.
Ja, geht das.
Wie bei Sonic Racing Crossroads.
Meine Damen und Herren, der Preis für die beste Überleitung in diesem Podcast geht an
Adesini. Genau, ich dachte so mit. Danke. Ich würde hier nicht stehen ohne meine Eltern und Freunde. Ja, genau. Meine Frau.
Hier werde ich Jubel hineinschreien von tausenden Mängeln.
Hervorragend. Nee, aber genau, ich wollte jetzt mal so vielleicht den kleinen, also vielleicht ein kurzer, schlanker Super Meat Boy 3D. Super herrlich, will ich auf jeden Fall spielen. Unfassbar schwierig und knackig, habe ich aber schon in unserem Daily-Podcast so ein bisschen mehr darüber erzählt, deswegen skippe ich das jetzt mal ein bisschen, gehe vielleicht jetzt mal so langsam Richtung Termine, die ich wahrgenommen habe. Und der erste war tatsächlich bei Sega, das war Sonic Racing Crossroads. Wir erleben ja gerade so eine kleine Renaissance der Funracer. Erst Mario Kart World, ne? Und dann kommt jetzt eben das Sonic-Game im selben Jahr hinterher. Und das war eine knapp 30-minütige Session, wo ich verschiedene Spielmodi ausprobieren durfte und auch verschiedene Fahrer und verschiedene Fahrzeuge dadurch gesippt habe. Im Wesentlichen ist das alles sehr vertraut. Also wenn man schon mal ein Sonic Racing Game gespielt hat und die Charaktere des Sonic-Universums kennt, da wird man sich ein bisschen orientieren können. Die Besonderheit ist halt diese Crossworlds-Mechanik. Das bedeutet, jedes Rennen ist unterbrochen von so Portalabschnitten, in denen du dann, wenn du der Erstplatzierte bist, wählen darfst, wo geht die Reise jetzt eigentlich weiter. Also wollen wir nach links gehen und dann ist das irgendwie, ich nehme jetzt mal Green Hill Zone inspirierte Strecke, ne? Oder möchte ich nach rechts, dann ist das irgendwie zufallsbasiert oder rechts ist vielleicht irgendwie eine Lavastrecke.
Wie viel Zeit hast du da zu entscheiden?
Du fährst quasi drauf zu und dann siehst du, die linke Abbiegung ist dieses Portal und die rechte Abbiegung ist das andere Portal. Lass mich nicht lügen, du siehst das und hast dann vielleicht einen 3-4-Sekunden-Korridor.
Ja, das ist aber angenehm.
Ja, es ist jetzt nicht so, sondern du siehst es schon, also es ist in der Regel, die Strecke ist dann gerade an der Stelle und dann kannst du quasi nach links und rechts gehen. Und die Besonderheit ist natürlich, dass jeder Charakter und jeder Fahrzeugtyp auch eigene Vorteile hat. Ja, also wenn es gibt zum Beispiel die Speed-Klasse, sie sind doch auch deutlich transparenter als beim Mario Kart. Also beim Mario Kart haben die Fahrer ja auch unterschiedliche Eigenschaften, aber da wird das nicht so direkt gesagt.
Nee, das musst du wissen. Es gibt 3, soweit ich weiß. Und ich weiß aber nicht, ob es im neuen mehr gibt tatsächlich. Die Autos kannst du gucken, aber die Charaktere nicht.
Genau, und die haben dann, also man kann ja sie ein bisschen was ableiten. Ne? Donkey Kong ist natürlich sehr schnell, weil er groß ist und schwer. Und das heißt, wenn er sich einmal bewegt, dann rollt er auch. Ne? Das ist ja so die Idee dahinter. Und hier ist es aber sehr offensiv, sag ich mal, angegeben. Und du kannst dann natürlich auch ableiten, okay, mit manchen Fahrern kommst du in manchen Strecken besser zurecht. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Sonic und Tails. Ja, Sonic ist natürlich der Speed-Charakter, das heißt, der ist super schnell. Gerade Strecke, wenig Abbiegung, optimal, kannst du dir viel Vorsprung ausbauen. Tails hingegen ist jemand, der ganz gut anfahren kann. Das heißt, wenn du oft irgendwie dich umstellen musst oder so sehr verwinkelte Strecken hast, hast du mit dem vielleicht einen Vorteil. Ne? Und dann gibt es wieder andere Typen. Ich konnte jetzt in den 30 Minuten nicht die komplette Fülle irgendwie so ausprobieren. Was ich gemerkt habe, ich finde die, es gab 5 Geschwindigkeitsstufen und standardmäßig ist das Spiel auf der niedrigsten, also Stufe 2 von 5. So, Stufe 4 und 5 waren ausgegraut in der Demo. Ich weiß nicht, ob die man sich freischalten muss oder nicht. Ich habe das im eingestellten Modus als relativ langsam empfunden für so einen Funracer. Das heißt, ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, mindestens auf den 3. Gang hochzuschalten, sag ich mal, weil dann hat es auch viel besser funktioniert mit dem Spielgefühl für mich. Ich bin aber auch jemand, der Mario Kart einfach immer in der höchsten Einstellung spielt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Übungssache dann. Davon losgelöst, was mir positiv aufgefallen ist, sind auf jeden Fall die Welten. Also die Strecken sind sehr, sehr cool und waren sehr variantenreich, auch durch dieses Crossworlds-Ding. Ne? Also wenn du auf der einen, wenn du auf so einer relativ modernen Cyberstrecke anfängst und dann irgendwie ins Lava-Gebiet fährst und so, das ist natürlich sehr spannend, erstmal so optisch.
Das ist cool, ja.
Die Gadgets hingegen fand ich so ein bisschen underwhelming. Also die haben, also die Sachen, die du einsammeln kannst und so, die, da ist jetzt nicht mal was so konkret hängen geblieben. Bei mir, also ich würde sagen, ich glaube, da kommt ein cooler Funracer, der auf jeden Fall das Zeug hat, glaube ich, auch ein bisschen, ja, diese, also A, Leute, die natürlich keine Switch haben und mal so ein Spiel spielen wollen, abzugreifen, das ist das eine, ne? Und B, natürlich vielleicht auch Leute, die sagen, okay, Mario Kart habe ich jetzt einfach schon eine Zeit lang gespielt, ja, auf der Switch 2, das ist ja zum Launch rausgekommen, ich brauche jetzt mal was anderes. Da sehe ich durchaus das Potenzial, dass das Spiel für diejenigen ganz interessant sein kann. Am Ende zählt aber natürlich immer so ein bisschen so das Finale, okay, wie lang hält es sich, wie lang trägt es sich, was kommt für Content nach, habe ich genug Freunde online, die das spielen können, sie haben es schon gesagt, coole Sache, Crossplay über alle Plattformen hinweg, also PC, Xbox, PS5, Switch 2, ich glaube auch die erste Switch, das heißt, du hast da potenziell erstmal einen sehr, sehr großen Spielerpool, der da reinschauen kann. Mal schauen, wie dann so die Gesamtzahl an Leuten ist. Aber ich fand es erstmal cool. Wird es auf jeden Fall mal im Auge behalten, wenn man Interesse hat an Funracer. Auch auf jeden Fall im Auge behalten würde ich Scott Pilgrim X.
Ach, ich kenne Scott Pilgrim.
Du kennst Scott Pilgrim, okay. Ja. Woher? Du hast den Comic gesehen,
ich hab
oder?
Ich habe den Film gesehen.
Den Film?
Ja. Und dein Comic angeschaut und mir gedacht, irgendwann lese ich dich, aber
da weißt du mehr als ich, weil ich kenne Scott Pilgrim nur durch die Spiele. Und das erste Scott Pilgrim Against the World hat ja so einen legendären Ruf, weil das ja eines der ersten Spiele ist, das verschwunden ist. Das war so ein Digital-Only-Spiel, glaube ich, auf der 360 und der PS3. Und dann wurde das irgendwann aus den Stores entfernt, weil die Lizenz abgelaufen ist. Dadurch hat es halt irgendwann so einen Kultstatus entwickelt. Und das Scott Pilgrim X ist jetzt im Grunde eine Fortsetzung, Erweiterung von diesem Spiel, das von den Machern des ersten Scott Pilgrims kommt, die mittlerweile Tribute Games heißen, in Kanada sitzen, ja, einfach super gute Beat'em-ups machen. Also ich weiß nicht, sowas wie Shredder's Revenge oder jetzt machen sie dieses Marvel-Game, also diese ganzen Spiele, auf die ich total stehe, irgendwie mit geiler Pixeloptik und Prügel-Prügel. Die kommen von dem. Und die Besonderheit bei Scott Pilgrim ist halt, dass du ein relativ ausgeklügeltes Adventure-System irgendwie noch nebenbei her hast. Also du musst zum Beispiel nicht nur von links nach rechts gehen, sondern du musst immer wieder mal mit einem Item oder so, was du gefunden hast, auch in einen vorherigen Bereich zurück, um dann zu sagen, okay, hier ist quasi die Quest, die wir angenommen haben. Ich glaube, das konkrete Beispiel war irgendwie, bring uns bitte so eine mechanische Kugel, weil wir die brauchen, um irgendwie eine Trommel in Bewegung zu setzen oder irgendwie sowas. Und mit der Trommel wird dann wiederum ein Zeitportal geöffnet, wo dann ein Charakter rausklopft oder rausspringt. Also sehr skurril, aber super gutes Gameplay. Sehr, sehr, das fühlt sich so sehr tight an. Die wissen einfach, wie sie so ein Spiel so designen, dass sich der Schlag auf wie ein Schlag anfühlt und der Tritt wie ein Tritt. In der Mangelung von besserer Wortwahl.
Nein, ich verstehe.
Ja, bin mal gespannt, es soll nächstes Jahr erscheinen, wirkte schon sehr polished, also sehr ausgereift, aber war natürlich auch nur eine kleine Demo, also mal gucken, wie viel Content das am Ende bietet, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, habe auch mit zwei der Entwicklern da gequatscht, mit denen habe ich auch das zusammen gespielt und das ist natürlich auch immer, diese Art von Spiel lebt natürlich davon, dass du ja dann auch mit Freunden zusammen spielst, ne, auf der Couch bevorzugterweise miteinander quatscht und dann macht es halt eben doppelt so viel Spaß. Cool. Jetzt gucke ich gerade mal so durch. Ja, dann würde ich vielleicht einfach mal zu einem anderen Koop-Spiel gehen, was der Flo und ich gespielt haben. Da wird er mit wahrscheinlich auch noch mal mit dir drüber quatschen wollen, weil er sofort meint, das ist was für Jenny. Reanimal.
Ja.
Das ist von den Machern von Little Nightmares.
Ja.
1 und 2.
Da habe ich auf jeden Fall schon von gehört, aber ich bin gespannt, ob es einfach Little Nightmares 3. irgendwas ist oder was Neues mal.
Bin nicht so vertraut mit den Little Nightmares-Spielen, muss ich sagen. Also die Stimmung war auf jeden Fall ganz cool. Sie haben so ein, also das Setting ist irgendwie, dass zwei Kinder zurückkehren auf die Insel, auf der sie aufgewachsen sind. Und die aber mittlerweile halt bewohnt wird von ja, irgendwelchen Horrorwesen. Was du dann machen musst, ist dann halt im Grunde sehr ähnlich wie bei Little Nightmares, zu sagen, okay, du hast irgendwie so Environmental Storytelling, ne? Also die Welt erzählt quasi die Geschichte und du kommst von A nach B, indem du in der Welt Schalter betätigst, kleinere Rätsel löst, irgendwie die Energieversorgung wiederherstellst, dich an einem Gegner vorbeischleichst.
Ja, das ist ja sehr ähnlich wie Little Nightmares schon, da war es ja auch so, was nicht schlimm ist.
Nö, also sah sehr schick aus. Sie haben sich auch bei dem Character Design und bei der Zeichnung der Welt und so sehr ins Zeug gelegt, war mein Eindruck. Ja, ich hoffe für die Entwickler natürlich immer, man routet ja natürlich immer mit den Leuten, die man dann trifft und die so von ihrem Game überzeugt sind, dass das auch mit dem neuen Namen, sag ich mal, oder unter anderer Flagge quasi gut läuft. Was ich gesehen habe, wirkte sehr solide, aber nicht revolutionär, würde ich sagen. Einfach ein gutes Stimmungsspiel, was man mit jemandem zusammen spielen kann, der halt sich darauf einlassen will, in so eine Welt einzutauchen. Insofern im Auge behalten, ja, aber noch nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie ein Sleeper-Hit oder so. Da müsste ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr von sehen. Das Ambiente, die Stimmung und so, das kommt alles sehr gut rüber. Also das haben sie schon gut getroffen, würde ich sagen.
Wir haben ja die Little Nightmares-Spiele schon gespielt zusammen, auch wenn sie nicht alle Koop sind, weil man das schön, wenn du stirbst, übernehme ich, machen kann. Und ich glaube, wenn man auf diese, die Welt ist irgendwie auf den Kopf gedreht und von innen nach außen gestülpt, Horrorszenarien steht, wo alles irgendwie so einen ekligen Beigeschmack hat, dann ist das geil. Aber die maken schon ihr Artwork. Ich habe jetzt kurz ein paar Screenshots nochmal angeschaut. Das ist schon das, was da einfach das große Ding ist, dass ihr Artwork das Ganze trägt. Weil das Spielen selber ist ein okayer, langsamer, zumindest waren bei den Little Nightmares so, langsamer Plattformer mit drück mal hier und guck mal da. Die Rätsel sind mittelschwer, also es ist alles nichts Besonderes, aber durch dieses Artwork und durch dieses Gefühl, dass diese Monster dir geben, also mir ging es immer so beim ersten Little Nightmares, wenn dann dieser blinde Hausmeister-Charakter, der dann so nach dir tastet, ich habe mich da wirklich, es war so widerlich und so schlimm. Und da wird halt, ich gehe da jetzt wieder raus und drück irgendwas schnell und renn zurück, halt viel spannender, als das in einem anderen Spiel wäre. Und wenn sie das wieder geschafft haben, dann ist das für die Leute, die das gut finden, bestimmt auch wieder cool. Also wenn dich das nicht sofort catcht, wenn du das Artwork siehst, dann glaube ich, wird es dich auch nie catchen. Also dich jetzt persönlich, Adis. Weil wenn du jetzt nicht sagst, geil, sieht das abgefuckt aus, dann ist das Gameplay trägt's nicht.
Ja, ich glaube, ich finde das auch gar nicht schlimm, ne? Also Spiele sind ja eine Erfahrung.
Ja.
Man kann irgendwie, also Nintendo hat ja zum Beispiel diese Philosophie irgendwie Gameplay first, auf jeden Fall, ne? Und was halt stimmen muss, ist dieses Gefühl, ich drücke einen Knopf und etwas passiert. Ne? Und dann gibt's halt eben so Spiele wie Little Nightmares oder jetzt eben Reanimal, die, wie du richtig gesagt haben, von der Szenerie auch ein bisschen leben, ne? Und davon, dass sie sich in so eine Stimmung versetzen. Und genau, wenn ich jetzt sagen würde, okay, für sich genommen ist das ein guter Plattformer, ist das ein super gutes Rätseldesign oder Adventure? Vielleicht nicht, aber halt dieses Gefühl irgendwie, keine Ahnung, du brauchst ein Item und das war so eine Szene, die mir jetzt hängen geblieben ist, das ist irgendwie in so einem Klo steckt das fest und ihr müsst quasi beide zusammen irgendwie dann mit so einem Pömpel, weil die halt, das sind ja kleine Kids, ne? Die haben jetzt nicht die Kraft, aber das steckt so fest, dass du das beide mit einem Pömpel so rausziehen musst. Das ist natürlich auch einfach so, sagen muss, okay, das ist einfach crazy und surreal und hat auch dieses, vielleicht nicht sofort Horror, aber auf jeden Fall Unangenehmes, das dann irgendwie dazu führt, dass du sagst, okay, ist das ein Vibe, mit dem ich mich anfreunden kann oder nicht? Ja, und ich würde vielleicht einmal direkt weitergehen zu einem anderen Vibe-Spiel, wo ich noch so ein bisschen Fragezeichen habe. Davy X Jones heißt das.
Ja, da habe ich einen Pin oder irgendwas habe ich. Ich habe das Schwert bekommen, genau. Das Aufblasschwert.
Das Schwert. Haben Sie, ich dachte, ich hätte auch so einen Füller oder sowas?
Ja, den so Tentakelkuli.
Der Tentakelkuli, ja, genau.
Das Kind hat sich sehr gefreut.
Ja, das freut mich doch. Ja, das ist auch so ein Spiel, das von seinem Mut lebt, würde ich sagen. Weil es halt dieses Piratensetting unter Wasser hat. Und die Idee ist quasi, du spielst den Körper von Davy Jones, also Davy. Nee, sorry, der Körper heißt Jones. Und der Kopf, der abgetrennte Kopf, der ist Davy. Ah. Und der ist quasi ein separater Charakter.
Ah, okay.
Und dieser Kopf erzählt dann im Grunde die Geschichte und macht alles. Und du bist halt der Körper, der kann halt nicht mehr sagen als Jones. Ja, also wie so ein, da fehlt halt ein bisschen was, ist die Idee.
Ja, ich bin beeindruckt, dass er überhaupt was sagt.
Das stimmt, ja.
Den Körper jetzt nicht schämen. Ich weiß nicht, wie viel ich ohne meine Stimmbänder rausbekäme.
Nee, auf jeden Fall, ne? Also Respekt dafür. Aber vom Gameplay her, jetzt auch, als ich das mal nochmal hab sacken lassen, und man vergleicht natürlich dann immer auch so ein bisschen, ne, und da habe ich mich gefragt, okay, ist da jetzt wirklich viel hängen geblieben, außer die Idee? Und dann würde ich sagen, weiß ich nicht. Also es hat eine Nahkampfwaffe mit einem Schwert und es hat eine Pistole und es hat halt so Gegner, die halt sehr piratig sind. Und das wirkt alles erstmal ganz kreativ, aber da ist bei mir noch nicht der Funke übergesprungen, wo ich sage, okay, da bleibe ich jetzt auf jeden Fall hängen, weil die Story ist, also wird so richtig mit Piratenklischees einfach gearbeitet, ne? Also so richtig, richtig dick. Da weiß ich jetzt gerade noch nicht, okay, ist das etwas, das wirklich hängen bleibt? Oder ist das etwas, was vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht und die richtige Stimmung, dass du dich da reinversetzen kannst? Weil nach dieser Demo hatte ich das Gefühl, das Gameplay war so ein bisschen hakelig, aber okay. Ne? Also war nicht so
crisp.
War nicht so crisp, genau. Das kann man jetzt nicht sagen. Die Stimmung war ganz nett und insgesamt war es einfach auch sehr storylastig und ja, da muss man halt auch mit dem Piratensetting einfach viben, ne? Und sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf so eine Piratenstory, die halt, also allein sowas wie Kopf oder Zahl, ne? Und dann wirft er diesen spanischen Taler oder was sie da irgendwie, so diese Galeone, diese Gulde, keine Ahnung.
Dublone,
so.
Ja, darauf ein Jar-Har.
Weißt du, wie viel ich über Piraten weiß?
hallo, wer hat denn hier die Dreispitze? Ich verblüffend viel schon wieder, aber das ist das, also ja, egal. Nee, das ist für einen anderen Podcast. Erste Frage: Was stelle ich mir denn für ein Spiel vor? Also habe ich hier einen 2D-Pixel drauf oder? Ich habe sofort Monkey Island im Kopf, wenn ich das gehört habe. Bitte hol das raus aus meinem Schädel.
Nee, alles gut. Ich hol's raus. Es ist ein First-Person-Action-Spiel mit so einer 3D, voll 3D. Ich weiß, sah ein bisschen Unreal Engine-mäßig aus. Will das für jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen.
Wahrscheinlich heutzutage, wenn man nicht weiß, was es ist, ist es meistens die Unreal Engine. Also
ja, das ist ein eigener Podcast wert, warum das gar nicht mal so geil ist, dass alles auf Unreal jetzt umsteigt. Ja, aber also es fehlte jetzt so das gewisse Etwas, wo ich sage, wow, okay, cool, coole Idee. Insofern, mal schauen. Daumen sind gedrückt für die Entwickler. Sie fangen mit dem Early Access an, kostet auch nur 10 Euro.
Ja, das ist Fuck-It-Grenze, wie wir immer sagen.
Ja, genau, da kannst du einfach sagen, ist eine Pizza oder irgendwas, ne, so.
Ja, das wäre schön, wenn das
noch eine Pizza wäre. Ja, das ist keine Kleine. Pizza mehr. Was mich aber deutlich mehr begeistert hat, und da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil es ein Termin war, der so ein bisschen kurzfristig auch reinkam, war Screamer. Nein, es ist kein Horrorspiel. Ich wusste es auch nicht. Screamer ist offensichtlich eine alte Arcade-Racing-Marke. Sowas ähnliches wie Daytona USA oder so. Die Entwickler dieses Studios haben sich gefragt, okay, die wollten das zurückholen, wussten aber nicht, wie. Und was jetzt eigentlich so der, also keine Ahnung, es ist ja auch, das Racing-Genre ist ja jetzt nicht riesig, wenn man mal von Mario Kart und sowas absieht oder von Funracern und relativ umkämpft. Dann haben sie sich gefragt, okay, was machen wir? Und ihre Idee war, lass uns doch Screamer zurückbringen. Und dann machen wir ein richtig, richtig tightes Rennspiel draus, das sich cool anfühlt. Und wir machen eine Anime-Story draus. Also mit verschiedenen.
Okay.
Da lachst du.
Ich bin ganz Ohr, ich habe eine Ahnung, wo es hingeht.
Nee, ich weiß nicht. Also, das sind tatsächlich sehr gut gezeichnete Anime-Figuren. Also stell dir einfach vor, es ist Persona als Rennspiel ein bisschen.
Mhm, okay.
Das heißt, du hast diese Charaktere, die irgendwie in einem großen Contest gegeneinander antreten. Da gibt es dann verschiedene Teams und die Teams haben unterschiedliche Fahrer und die Fahrer haben eigene Fahrzeuge mit eigenen Fähigkeiten. Ich habe mir jetzt nicht alle Namen gemerkt. Aber vielleicht erkläre ich erstmal ein bisschen was zum Gameplay und dann kann ich dir quasi sagen, wie das dann so übersteigt. Die grundlegende Idee ist, dass du einen Arcade-Racer hast, bei dem Driften und Bremsen getrennt voneinander sind. Normalerweise bremst du ja und dann kannst du quasi mit dem linken Analogstick sagen, in welche Richtung du driften willst. Das funktioniert hier nicht. Drift ist hier auf den rechten Analogstick gelegt. Das heißt, Driften ist getrennt vom Bremsen. Und das ist erstmal auf den ersten Blick total weird und auch komisch zu spielen, aber wenn du dich da einmal reingefühlt hast, ist es richtig, richtig geil. Weil du hast dadurch viel bessere Kontrolle darüber, auch, sag ich mal, nicht nur in den Kurven zu driften, sondern auch auf der Strecke so ein bisschen zu driften und anzudriften und die Geschwindigkeit grob zu halten, weil viele der Fähigkeiten, die du besitzt, wiederum darauf basieren, dass du so eine Energie sammelst und eine der Möglichkeiten, die Energie zu sammeln, ist halt für bestimmte Charaktere das Driften. Das heißt, du kannst dann deine Energie aufladen, dann kannst du ein Schild aktivieren oder eben so einen Angriffsboost starten. Und wenn du nicht aufpasst, stirbst du quasi oder stirbt dein Widersacher bei diesem Angriffsboost sofort. Das heißt, du fängst irgendwie mit 10 Rennfahrern an oder so und du kannst es quasi schaffen, relativ gezielt die peu à peu auszuschalten. Kannst aber natürlich auch selber ausgeschaltet werden, wenn du deine Schilde nicht aktivierst und das nicht im Blick hast. Das ist super stressig.
Ja.
Hat aber ultra Spaß gemacht. Also es war eine richtig, richtig coole Runde. Ich war sehr, sehr begeistert. Ich habe so gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, weil es da eben einen ganz guten Timeslot für gab. Und ich bin da sehr begeistert aus diesem Termin rausgegangen. Also so ein kleiner Hidden Champion für mich. Super Fahrgefühl, tolle Animation. Ich weiß nicht, hast du mal Persona gespielt?
Ich habe Flo lange dabei zugeschaut, wie er ewig Persona gespielt hat. Also ich weiß genau, wie es aussieht. Ja, ja.
Hast du diese coole Übergänge in den Menüs und sowas?
Ja,
Das haben sie nicht auf dem Level, würde ich sagen, aber das ist da so angedeutet auch drin. Du seppst da einfach sehr schön durch. Also Screamer, auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube 2026 für PC, Xbox, PS5.
Ich finde auch das mit dem Anime gar nicht weit hergeholt. Überleg mal, was wir in der Kindheit schon für Animes hatten mit den Kickers und sowas, wo irgendeine Sportart genommen wurde und dann hier Drama, Flatsch. Und das war geil. Also das kann ich echt gut sehen. Vor allem, wenn du dann so, ich sehe es richtig vor mir, dieses, oh nein, Shinji wurde rausgeschmissen. Jetzt muss er noch 7 Rennen fahren, um so und so viele Punkte zu kriegen. Und du sitzt vor deinem Fernseher und denkst dir, nein, Shinji.
Also, ja. Das fühle ich schon. Ich fühle es, ja. Und dann, ja. Dann kommt der Erzrivale, der ihm dann aber zeigt, wie er quasi den richtigen Move macht, um genau in dem Moment noch die entscheidende Sekunde rauszuholen.
Ja, genau. Wo dann alle erstmal so in Standaufnahme erstmal so gucken, so. Also, ja. Also, ich finde, dass das in einer Anime-Story zu packen überhaupt nicht absurd. Deswegen musste ich auch lachen. Das klingt wie was perfekt. Arsch auf Eimer, einfach perfekt. Wunderbar. Vielleicht will ich dann auch mal einen Funracer wirklich spielen.
Super perfekt ist natürlich auch die Kombination SpongeBob und Plattformerspiel.
Ja, ich kann mir niemanden athletischeren vorstellen.
Nee, das war tatsächlich ein ganz cooler Termin. Hab da die Entwickler von SpongeBob Titans of the Tide getroffen, die so einen kleinen Walkthrough mit uns gemacht haben. Also im Wesentlichen, es gibt ja schon zwei SpongeBob-Plattformer-Spiele für moderne Plattformen, dieses Battle for Bikini Bottom und dann das andere, das The Cosmic Shake. Ja, die waren ja sehr, sag ich mal, simpel. Also das erste natürlich, weil es noch aus der PS2, ersten Xbox, GameCube-Ära kam. Es war nur ein Remake. Na, Cosmic Shake hat das im Grunde weiterentwickelt und dann haben sie sich gefragt, okay, wie kriegen wir das hin, ein Spiel zu machen, das auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Die Idee von Titans of the Tide ist quasi, dass das ganze Plattforming so zwei Elemente hat. Es gibt so eine Strecke oder ein Teil der Karte, der ist sehr, sehr zugänglich. Das heißt, wenn das ein kleines Kind spielt, das vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat mit Videospielen oder generell auch Leute, die nicht viel Erfahrung mit Videospielen haben, aber SpongeBob-Fans sind, dann können die quasi diese einfacheren Wege gehen. Also konkret kannst du dann zum Beispiel zu so einem Ventilator gehen und der lässt dich dann hochfliegen. Daneben hast du aber den anspruchsvolleren Weg, der dann sehr stark auf Platforming basiert und wo dann vielleicht mal so eine Fläche vereist ist. Das heißt, du rutschst da so ein bisschen rum oder du musst bestimmte Fähigkeiten miteinander kombinieren. Und du kannst jetzt, anders als bei anderen SpongeBob-Spielen, quasi fließend wechseln. Du kannst immer Patrick oder SpongeBob spielen. Und die steuern sich erstmal ähnlich, haben aber unterschiedliche Fähigkeiten. Also SpongeBob kann halt so einen Karate-Kick, mit dem er nach vorne fliegt. Und Patrick kann quasi Gegner und sowas an sich heranziehen mit so einem Greifarm. Kommt schon, glaube ich, im Oktober oder November raus. Wird, glaube ich, ein ganz nettes Ding. Spielzeit haben sie so mit 8 Stunden angegeben. Wenn du das so ein bisschen ausführlicher erkundest, da gibt es so ein paar offenere Areale, dann meinten sie, bist du so bei 12. Finde ich aber eine sehr angenehme Länge für die Art von Spiel.
Ja, das reicht völlig.
Da kann man nicht meckern. Und dann würde ich vielleicht noch zwei Highlights zum Schluss, noch mal kurz erwähnen. Ich habe das Xbox-Handheld ein bisschen anspielen können.
Bin gespannt.
Ja, also ich kann nicht so viel sagen über dieses ganze Interface. Also eine große Frage ist ja quasi, kriegen sie es jetzt endlich hin, dass du ein Windows-Handheld hast, der nicht so ist, dass du das Gefühl hast, es ist alles Alphaware irgendwie so mit, ich muss mich hier einloggen und dann kommt ein Keyboard und dann muss ich auf dem Keyboard rumsteuern und so. Das konnte ich alles nicht testen. Das war so sehr sandboxig. Was ich sagen kann, ist so ein bisschen zum Grip, also wie fühlt es sich an? Ich finde, es liegt ganz gut in der Hand. Lustigerweise wirkt es, finde ich, wenn man sieht, kleiner als irgendwie auf diesen ganzen Aufnahmeshots, wo das Ding also sehr wuchtig wirkt. Ich habe aber gesagt, es fühlt sich gleichzeitig ein bisschen größer an, als es ist. Also es ist so eine ganz komische Kombination, weil diese Henkel, die es ja hat, die machen es ganz angenehm in der Hand. Die führen aber auch einfach, das ist halt nicht so eine Switch oder ein Tablet oder irgendwas, weißt du, was ja, du so gewohnt bist.
Auch beim Steam Deck ein bisschen so. Du denkst dir einerseits, das ist aber ein kleiner Bildschirm und da soll ich jetzt die gleichen Spiele spielen, die ich sonst auf meinem riesigen PC-Bildschirm oder am Fernseher spielen würde. Und gleichzeitig hast du dann diesen Klopper in der Hand, der auch nicht wenig wiegt, weil das Ding halt ja auch irgendwo seine Hardware reinhaben muss. Und also ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, jeder, der auch ein Steam Deck schon mal in der Hand hatte, der kann das fühlen. Weil ich glaube, du kannst das auch gar nicht anders machen. Und die Dinger sind ja dann auch noch relativ schwer, wo eine Switch ja doch so klobig, wie sie in Anführungsstrichen ist, für das, was es ist, im Vergleich zu diesen Handheld-PCs, würde ich jetzt sagen, ist das Ding fleecy-leicht und halt flach.
Ja, genau. Also die das Flache ist das eine, ne? Also es hat alles Vor- und Nachteile. Die Switch arbeitet ja natürlich mit einem ARM-Prozessor von Nvidia, ne? Die sind natürlich ein bisschen energieeffizienter und leichter zu kühlen und deswegen passt das quasi in weniger Raum rein, während diese Dinger haben ja alle so AMD-Prozessoren, also das sind auch System-on-Chip-Dinger, aber es ist halt näher an der PC-Architektur. Ne? Und dadurch brauchen die einfach mehr Platz und mehr Luft. Ich finde, es liegt ganz gut in der Hand. Ich war positiv überrascht von dem, was ich so gesehen habe. Also auch jetzt die ganzen Berichte, die sagen halt, ja, so Spielzeiten habe ich jetzt nicht gespielt, aber irgendwie Gears of War Reloaded, das neue Remaster, 60 FPS, volle Auflösung, kein Problem. Oder auch ein Forza Horizon, also diese doch sehr anspruchsvollen Spiele. Das heißt, da steckt, glaube ich, schon eine ganze Menge an Performance drin, zumindest in dem größeren Modell. Das muss man ja auch nochmal auseinanderhalten. Es gibt ja das kleine, das LIX, das haben sie halt beworben mit so Spielen wie Balatro. Das muss man so ein bisschen im Auge behalten.
Aber vielleicht, wenn man das in die Ecke wirft, robuster oder so, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich nicht, ja. Das Schwarze sieht auch schon ein bisschen edler aus, muss man sagen. Ne? Also ich mag das Weiße eigentlich vom Design her ganz gerne mit den etwas bunteren Knöpfchen und so. Hat sie nämlich so ein bisschen an die Xbox 360.
Ich muss daran denken, wie siffig die nach einem Jahr ausschaut, wenn irgendwas weiß ist, was ich die ganze Zeit anfasse. Das ist mein Problem mit auch dem PlayStation-Design und so, wo alle sagen, oh, und so streamlined und ich so, oh, in 5 Minuten dreckig. Das ist, ja, weiß nicht, vielleicht der Zuhausfrau. Ja, ist so. Es gilt dann.
Ja, vielleicht. Naja, jedenfalls mal im Auge behalten, aber wenn die angepeilten Preise stimmen, dann voller die Waldfee. Ne? Ich glaube, sie wollen für das Kleine irgendwie 600 Euro oder 550 oder so. Und für das Größere geht es halt eher Richtung 900.
Ja, das ist schon Preis.
Das ist schon gut. Ne? PC-Architektur, du weißt, wie teuer es ist, sich dir einen PC zusammenzubasteln. Und das Ding ist ein PC. So, musst du es halt sehen. Es hat auch Windows und alles drin.
Ja, aber ich denke mir, ich sehe sich das niemanden anstatt eines PCs kaufen.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Sehe ich nicht. Wenn, dann hast du einen PC oder irgendeine Möglichkeit, das zu spielen und willst eine Handheld-Konsole. Ich sehe da keinen, das als sein primäres Spielding. Vielleicht schon, aber da gibt es halt günstigere Varianten, die dir Ähnliches bieten. Es ist, glaube ich, eine Lücke, die Leute wie Flo füllen, der sagt, ich würde aber gerne meinen ganzen PC-Kram dann im Bett weiterspielen. Ich finde den Preis schon hart für das, was es ist. Aber wir werden sehen, wer es dann kauft und was die dann dazu.
Es konkurriert natürlich mit dem Steam Deck, auch noch genommen diese Kundschaft. Also ich würde sagen, was da auf jeden Fall gut passen würde irgendwie, oder also wer da die Zielgruppe eigentlich ist, sind natürlich Leute, die eine Xbox haben.
Ja, klar.
Die einfach sagen, ich habe meine Xbox-Library, das habe ich auch irgendwie, Flo hat mich auch gefragt, so, was soll das Ding? Ich habe keine Steam-Spiele.
Ja, klar, er hat Steam-Spiele.
Genau, ich habe keine 800 Steam-Spiele in meiner Library, die alle nur darauf warten. Ne? Ich habe halt 20 oder so, aber ich habe den Game Pass und ich habe Xbox-Spiele, von denen einige ja mit diesem Play-Anywhere-Programm auch direkt auf dem Ding laufen. Und dann kann ich mir halt ein Persona 3, das Reload, das muss ich mir halt nicht kaufen. Das habe ich halt in meiner digitalen Library. Ja? Und das ist halt genau wie beim Steam Deck, ne? Die Krux dann zu sagen, okay, cool. Die Frage ist halt, wie viele Games will man wirklich on the go dann mitnehmen? Also ich muss mir das alles noch mal ein bisschen angucken.
Also wenn du es hast, nutzt du es auch. Wir hatten es jetzt ja auch in Hamburg dabei und so. Oder hätten es. Ja, also es sind lauter so Sachen. Wenn du es hast, nutzt du es. Ich denke, wenn du das Geld übrig hast, das ist einfach die Antwort auf Steam Deck von einer anderen Firma mit einer anderen Plattform und sagen, hier Leute, ihr könnt das Gleiche machen. Und das wird genau die gleichen Leute kriegen, wie es beim Steam Deck auch waren, die ja auch da den jetzt nicht günstigen Preis gezahlt haben. Also das Ding ist ja jetzt auch nicht hinterhergeschmissen. Also 700, schieß mich tot, Euro oder was kostet ein Steam Deck? Also ist jetzt ja auch nicht so, dass du sagst, ui, das kaufe ich mal schnell nebenher. Das hat seine Nische und das gibt Leute, die es spielen. Es wäre halt schön, wenn man so einen Monat antestet und schaut, wie oft wird es da wirklich benutzt, aber es geht halt nicht. Es ist halt nicht so, kannst es nicht Probe fahren. Muss mal wissen, ob man das Kleingeld übrig hat oder nicht.
Richtig, ja, und ich glaube, das Ding ist halt auch, dass es kein Massenmarktprodukt sein soll. Ne? Also ich glaube, wenn wir auch über diesen Preis reden, dann wird das nicht stark subventioniert sein, wo sie jetzt sagen, wir müssen davon unfassbar viele verkaufen, wir brauchen so und so viele Game Pass-Abonnenten. Ich glaube, das Ding, sie wissen, das hat vielleicht eine spitze Zielgruppe von, weiß ich nicht, was hat das Steam Deck verkauft, irgendwie 4 Millionen oder so. Und lass mich jetzt mal sagen, keine Ahnung, vielleicht 1 Million bis 2 Millionen Leute wollen vielleicht so ein Xbox-Handheld haben, von den Menschen, die eine Xbox haben. Na, dann ist es eben für die spitze Zielgruppe. Aber ich war doch überrascht davon, wie prominent das Ding auch auf der Gamescom platziert war. Also das war, also wie der empfundene Andrang, sag ich mal, war, sich das Ding mal anzugucken. Weil klar, also ja, es geht ja immer so mit Microsoft und Xbox hin und her, aber es ist schon noch eine Marke, die Leute kennen. So.
Ja, ich glaube eh, dass jetzt, wo das so ein Ding ist und da sich in den Gaming-Bereich wieder so reingedrückt wird, ich glaube, dass jetzt hat Steam dieses Ding rausgebracht und es ist halbwegs erfolgreich. Jetzt müssen wir nachziehen. Und ich hab eher das Gefühl, es ist so ein Teil von, hey, es gibt nichts, was du woanders findest, was Windows und Xbox nicht auch irgendwie macht. Habe ich das Gefühl. Dass es eher das der Grund ist, warum sie es haben. Warum du das dann haben willst, ist ja wieder was anderes. Ne? Das ist halt da. Ich denke, dass das jetzt öfter passieren wird, dass wenn Steam oder irgendein anderes größeres eine andere größere Plattform irgendwas Neues entwickelt, was man nicht irgendwo schon tausendmal hatte, dann werden die nachziehen. Einfach um zu sagen, guck, das gibt es bei uns auch. Es ist ja im Moment, glaube ich, eher noch so ein, ja, fast ein Console War. Wir sind genauso gut. Wir können das genauso gut wie die. Also, ich weiß ja nicht. Ich fühl das jetzt nur. Da habe ich überhaupt keine Evidenz. Aber es sieht für mich so aus. Und ich finde das aber auch nicht schlimm. Es ist ja auch schön, wenn das mehr Plattformen haben, anstatt dass wir dann wieder in so ein Ding kommen, wo nur einer irgendwas machen kann und der Rest nippelt ab.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt, dass, also es ist ja kein klassischer Konsolenkrieg, ne? Weil es ja eben nicht um so geschlossene Plattformen geht. Es geht ja um Windows und das Ökosystem. Ich glaube, es ist schon, also ich glaube, Microsoft hat letztlich, oder die Xbox hat letztlich aus einer Schwäche, nämlich der Marktposition, halt versucht, eine stärker zu machen, indem sie gesagt haben, okay, das sagen jetzt auch alle Executives irgendwie, okay, wir kommen nicht am PlayStation vorbei in der reinen Masse an Menschen, die dieses Produkt kaufen. Aber wir sind halt auch die Firma, die Windows macht. Lass uns das doch jetzt smart irgendwie miteinander verbinden, dass es eine Spielerfahrung ist, dass du die Sachen wirklich am PC kaufst und auf der Konsole und auf deinem Handheld zur Verfügung hast. Und das ist natürlich schon geil, wenn du sagen kannst, du hast, es ist ja im Grunde das Switch-Konzept, nur halt irgendwie für Ultra-Nerds, die auch bereit sind, so viel Geld da reinzustecken. Dann sagst du, hast den dicken Rechner oder deine Heimkonsole, die dich deine 500, 600 Euro gekostet hat, dann kaufst du nochmal das Add-on, dieses Ally-Ding, was dich nochmal ein bisschen Geld kostet, dann hast du nochmal den Game Pass abonniert. Ja, dann bist du so ein Whale, ne? Dann bist du jemand, der viel Geld, Einkommen ins Gaming steckt. Aber du abonnierst dann auch nochmal den Game Pass und du kaufst das Spiel dann auch nochmal extra für die Plattform, wo du halt diese Convenience hast, ne? Und ich bin immer wieder irritiert davon, wie krass PC-Spieler an Steam gefesselt sind. Also, wenn ein Spiel heute nicht auf Steam erscheint, dann ist das ja garantierter Flop. Also, wenn das bei Epic oder sowas rauskommt, das ist so irre. Ne? Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt zumindest mal der Versuch von Microsoft zu sagen, okay, wir haben eine eigene Gaming-Plattform, die vielleicht was kann, was Steam nicht kann.
Ja, und vor allem, ich kann Spiele spielen, die ich mir vielleicht gerade nicht kaufen würde. Also, ich habe jetzt erst Hurtling durchgespielt. Schönes Spiel, will ich drüber reden. Und ich habe es auf Steam gesehen und dachte mir, wait a minute, und das passiert mir jetzt bei ganz vielen Spielen, die einigermaßen neu sind und nicht total nischig, dass ich erstmal im Game Pass gucke, ob ich das da schon habe quasi und dann dort spiele, weil den habe ich genau dafür abonniert. Und also es ist halt, warum sollte ich es auf Steam nochmal kaufen, wenn ich es dort umsonst bekomme, weil ich halt den den Game Pass abonniert habe. Und das da ziehen sie mich schon langsam weg. Auch als PC-Spieler, ne, von Steam. Steam hat das Monopol, weil es so praktisch ist. Und die ganzen anderen Launcher, sage ich jetzt mal, hatten halt das Problem, du kriegst da halt bloß die Spiele, die die haben. Steam kriegst du alles. Wenn du jetzt beim Xbox Game Pass auch ganz, ganz viele Spiele kriegst von allen Ecken und Enden, ja, brauche ich Steam nicht mehr unbedingt, wenn ich da alles abonniert habe. Und wenn ich da fleißig bin, kann ich ja echt Geld sparen.
Richtig.
Ist so. Aber darüber haben wir ja schon oft genug geredet.
Genau, wenn wir nochmal die Switch angesprochen haben, dann nochmal als kleines Highlight zum Schluss. Wir waren auch bei Nintendo, wie wir schon berichtet haben. Da durften wir Metroid Prime 4 anspielen. Es hat noch kein Release-Date, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Lief auch richtig gut auf der Switch 2. Also 4K 60 hatten wir da im Qualitätsmodus. Und Flo wird ein bisschen mehr über die Maussteuerung, denke ich mal, schwärmen. Als alter Metroid-Spieler komme ich mit dem Lock-On immer noch besser klar. Ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr rundes Ding, was dann vor allem eben auch so ein bisschen diese Core-Zielgruppe anspricht. Ne? Also wir haben jetzt mit Mario Kart World und Bonanza irgendwie zwei Spiele, die sich auch eher an den Casual-Markt richten, sag ich mal. Ne? Also jeder kann irgendwie mal Mario Kart spielen und viele Leute mögen Donkey Kong oder mögen so Plattformer-Spiele, wobei da auch schon ein paar hakligere Passagen drin waren. Aber das wird so wirklich das Spiel, was viele Core-Nintendo-Fans, die halt auch so seit Ewigkeiten auf Metroid warten, auf das Neue, die sich da mal drin verlieren können. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Der erste Eindruck wirkte sehr vertraut, aber halt jetzt eben alles ein bisschen technisch hochpoliert. Aber ey, nach so vielen Jahren ist es, glaube ich, auch mal okay, einfach in Anführungsstrichen nur ein neues Metroid Prime zu bekommen.
Ja, warum muss es denn immer alles total innovativ sein, wenn du auf ein neues Metroid wartest und du kriegst ein neues Metroid? Hier, dein Wunsch ist erfüllt. Ist doch gut.
Richtig, und das letzte Eigenständige war halt auf der Wii, ne? Metroid Prime 3. Insofern, da darf man auch mal ein bisschen back to the roots gehen. Ganz kurz reingespielt in Kirby und das vergessene Land. Da kommt ja jetzt, glaube ich, nächste Woche schon, in dieser Woche, wenn ihr den Podcast hört, ein Update raus. Ne? Aber ein bisschen verbessert, 60 Frames, ein paar neue Herausforderungen, spielt sich super flüssig, sieht schick aus. Das heißt, wenn man vielleicht Kirby schon zu Hause hat oder mal reingucken will, ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, und apropos Kirby, es kommt ja noch ein neues Kirby-Spiel raus. Kirby Air Riders, was auf den ersten Blick ein Rennspiel ist, aber eigentlich Smash Bros. Auf Rädern, haben wir das genannt.
Ich. Ja, ja, das hat Flo auch schon erwähnt und ich dachte mir, was?
Ja, also du hast deine verschiedenen Charaktere und das ist halt, also erstens, du darfst nicht den Stick nach vorne drücken, weil das Auto, also dein Fahrzeug bewegt sich quasi von selbst. Und deine Aufgabe ist es quasi in der Welt, richtig Items einzusammeln, beziehungsweise Gegner im richtigen Winkel zu erwischen und sich zu schwächen, dass du sie dann eben ja aufsaugen und ihre Fähigkeiten aufnehmen kannst oder sie einfach insgesamt aus der Bahn kegeln kannst. Das spielt sich super, super wild, weil es quasi diesen City-Trial-Modus hat, heißt das. Das heißt, du erkundest da irgendwie so eine relativ große Fläche und kannst auf dieser Fläche erstmal deine ganzen Add-ons und Updates und alles Mögliche einsammeln. Und anhand dieser Updates gehst du dann in das Rennen, dass du am besten nach deinen eigenen Fähigkeiten aussuchst. Also wenn du beispielsweise viele Sachen eingesammelt hast, die deine Verteidigung erhöhen oder die dich ein bisschen resistenter machen gegen Angriffe, dann ist es sinnvoller, sag ich mal, eine Arena zu wählen, die mehr auf Kampf setzt. Statt eine Arena, die vor allem, also es gab auch so eins, da musstest du quasi nur geradeaus fahren. Da gab es gar keine Abzweigung und die einzige Frage war, wie schnell bist du? Das heißt, wenn du ein Bild hast, der sehr, sehr stark auf Geschwindigkeit setzt und wenig Gewicht und dann eben noch die entsprechenden Items einsammelt, dann willst du natürlich so eine Arena fahren, weil du hältst vielleicht nicht viel aus, aber du bist super, super schnell. Ne? Und ich habe einfach mal so ein bisschen rumprobiert und du merkst instantly, wie groß dieser Abstand auch wirklich ist zwischen diesen verschiedenen Typen. Insofern, das wird auf jeden Fall sehr wild. Ich habe jetzt schon Angst, eine Woche, nachdem das rausgekommen ist, online zu spielen. Weil du einfach genau weißt, da werden die
irgendein Koreaner hat es jetzt schon tot gemacht und weiß genau, wie er jedes Item zu benutzen hat.
Genau, die Cracks werden das komplett ja, durchspielen. Ja. Aber ich habe da Bock drauf, das sieht sehr, sehr cool aus. Also auch von Nintendo selber gab es ein paar sehr nette Spiele, die sie da auf der Gamescom präsentiert haben. Und insgesamt kann ich sagen, so auch mit Blick auf die Uhr, noch so ein bisschen abzuschließen, abzurunden, schöne Messe, sehr viel gespielt, sehr viel, was mich interessiert, viel zu wenig Zeit und irgendwie versucht man trotzdem allen Spielen gerecht zu werden. Und ich glaube, es wird euch nicht langweilig werden in den nächsten Monaten.
Ja, schön. Das hört man doch mal eigentlich gerne von der Spielemesse. Sonst hat man immer so Ernüchterndes gehört. So soll es eigentlich sein. Ja gut, dann danke ich dir für diesen Umriss.
Ja, danke dir.
Ich hoffe für euch, ihr habt ein bisschen noch Spiele gehört, die euch vielleicht sonst entschlüpft wären. Habt euch ein Bild machen können. Dann war das erstmal das Wort, das Addis dazu zu verlieren hat. Und wir werden jetzt dann Flo auch nochmal fragen, wie er das alles empfunden hat. Bin mal gespannt, wie er das Koop-Erlebnis beschreibt, was er für eine Anekdote hat. Und dann sehen wir und hören wir anderen uns dann mit Flo nochmal.
Dann sage ich schon mal Tschüss.
Tschüss.